Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Also das, was mich als meisten beeindruckt, ist, dass wir eben nicht umstechen, sondern dass wir auf einer Wiesenfläche Substrat legen, wo wir nachher Setzlinge drin pflanzen und die kommen so ein bisschen nach dem Prinzip eigentlich vom geringsten Widerstand. Und dass das funktioniert, finde ich schon sehr faszinierend. Ja.
Das war Regula, die uns gerade erklärt hat, wie sie im Gemeinschaftsgarten Elfenau arbeiten. Dem Substrat, wo sie in einem runden Haufen auf den Rasen legen, sagen die Gärtner und Gärtnerinnen dort übrigens Pizzas. Die Pizzas halten den Boden auch bei dauernder Hitze so feucht, dass man den Sommer nicht gießen musste. Wir hören dann darüber noch mehr im Gespräch. Doch bevor wir weiterhören, hier noch ein bisschen Kontext. Der Name sagt es schon. Delfenau ist ein spezieller Ort. Neben dem alten Landgut und der englischen Gartenanlage gibt es dort auch Gewächshäuser für verschiedene Ausstellungen, ein Gartenbeiz und Wägli, die aber bis zur Auenlandschaft von der Aare führen. Auf diesen Spaziergängen dort kann man ganz besondere Sachen sehen. Ich habe einmal bei einem Teich erlebt, wie mindestens 20 Libellenperlen für Nachwuchs gesorgt haben. Wer das schon einmal gesehen hat, weiss, dass sich hier dafür zwei Libellen mit ihren Körpern so verrenken und koppeln, dass wie ein Bild von einem Herz entsteht. In dem Moment ist es dort fast schon magisch ruhig gewesen. Seit ein paar Jahren gibt es in der Elfenau aber auch einen Quartiergemeinschaftsgarten. Das Hostet Elfenau und darum geht es in deren Episode. Die Christina, die Regula, die Michelle und Ruele erklären jetzt dann gerade noch, was ein Hostet ist. Die vier und noch ein paar mehr bewirtschaften den Garten nach den Prinzipien von der Permakultur. Es wird viel ausprobiert, zusammen gelehrt, gelachen und geerntet, denn der Garten wirft ganz schön Gemüse ab. Wir sind zusammen am Abend noch dort gesessen, haben ein bisschen von dem Gemüse gegessen und haben dann über auch ein paar grosse Fragen geredet. Wie wäre es, wenn man mit der Zeit auf diese Art Agrolandwirtschaft betreiben könnte? Jetzt gerade stellen sich der Ueli, Michelle, Christina und Regula gerade einmal vor.
Ich bin der Ueli Schürmeier, frisch pensioniert, wenn ich eine Pension hätte. Aber ich war gerne freischaffend. Agronom, viel zu Afrika gearbeitet und wohne hier im Quartier und habe Lust, einfach ein bisschen zu garten.
Dankeschön vielmals. Ich bin Michelle Weber und bin Grafikerin, arbeite sehr viel am Computer und habe früher, also bin aufgewachsen mit einem Garten, mit meiner Mutter, die sehr viel gärtnert hat. Ich habe teilweise auch mal gärtnert, aber irgendwie war das immer so viel zu tun gewesen, allein. Und dann habe ich das hier entdeckt und finde das einfach eine super Art, zusammen zu gärtnern.
Dankeschön. Ich bin Christina Stäubli, pensioniert und bin die Älteste im Club. Meine Großmutter hat schon im Quartier gelebt und ich lebe, wohne jetzt auch schon wieder ein bisschen im Quartier. Und das Quartier war immer so ein bisschen langweilig gewesen, ein bisschen steif. Es läuft fast nichts. Und plötzlich ist da so eine Gruppe am Tun und das ist so schön, weil sie alte und junge und ja, das ist echt wunderbar, dass das vor der Tür ist. Und der Garten, Gemüsegarten, ich habe einen Blumengarten. Aber zum Gemüse hat es mir noch nie gelangt. Und das tue ich jetzt lehren.
Ich bin Regula Neuenberger, ich arbeite im Gesundheitswesen. Und für mich ist Natur schon immer einfach ein Ort so vom Rückzug, von Selbstfindung und von Sinnhaftigkeit auch gewesen. Und hier ist das einfach ein schöner Ort, auch zusammen mit Leuten etwas zu machen, wo der Blick vom Kranken auch ein bisschen auf das Gesunde weitet.
Du hast es vorher gesagt, Christine, der Herrn der Chronik. Wo hat es angefangen? Mit wem hat es angefangen? Mit welcher Idee?
Das war vor 4 Jahren. Das ist schon so Ideen herumgegeistert. Wir könnten eine Gruppe machen im Quartier, die einfach irgendwie schaut, dass wir überall mehr drüber setzen können. Dann hat die Stadt eine Kampagne gemacht, «Mach Bern zu deinem Garten». Und im Rahmen von dem hat jemand gesagt, «Hey, könntest du nicht an der Hostet da etwas machen?» Dann haben wir gefunden, ja, also gut, geben wir das mal ein. Wir waren etwa das 5. Und die Stadt hat eingewilligt und hat diese Werkzeugkiste hergestellt und mit Werkzeug drin. Und dann haben wir einfach mal angefangen. Es hat ein bisschen etwas gebraucht, bis klar war, wer was darf in dieser Hostet. Aber das ist, weil wir so ganz klein angefangen haben, ist das kein Problem gewesen.
Jetzt hast du vorher erklärt, was ein Hostet ist. Könntest du das echt mir noch mal sagen?
Ein Hostet, das ist also Berndeutsch. Und das ich leite es ab von Hofstadt.
Ja, die Hofstadt, das ist dort auf einem Heimat, wo nicht in der Fruchtfolge innen ist und nicht erweit ist. Sondern das ist das Land um einen Hof herum, wo man nicht gerade daher gegachert hat. Und normalerweise sind dort Gärten drin und eben die Obstbäume. Vor allem die Obstbäume. Der Ausdruck kommt von dort. Hostet ist einfach im Prinzip das Land um den Bauernhof selber und das Gebäude herum mit den Obstbäumen.
Und wenn ich jetzt das da kurz noch bei mir da irgendwie etwas abhole, meine Großmutter war auch eine Bäuerin, eine italienische Bäuerin ist das gesehen. Sie war natürlich in charge gesehen vom Hofstädt. Also es ist die gesehen, die zu dem geschaut hat, während dann die anderen, die haben entweder grössere Maisfelder gemacht, mein Großvater war Weinbauer gesehen und so weiter. Kann jemand vielleicht auch ein bisschen beschreiben, was da ist, was man hier sieht. Aber wir sitzen jetzt hier mitten im Hostet drinnen. Und die zuhören, wissen das nicht, wie das hier aussieht. Kann das jemand ein bisschen beschreiben?
Also ich schaue jetzt gerade so auf eine Wiese mit ganz vielen Äpfelbäumen, die sehr voll sind, mit kleinen Äpfeln, die wachsen und immer wieder geht mal eins runter. Und dann hat es so Stecken, drei so wie Zelte, so Tippis, und dort hängen ganz viele Tomaten, Bohnen und Gurken. Und es ist sehr wild. Es ist auch ein bisschen versteckt alles. Also man muss auch ein bisschen die Früchte suchen.
Und im Moment haben wir viel Zucchetti, die wir ernten können. Dann haben wir ja auch noch so eine Chat, wo wir ein Rezept austauschen können, damit wir das alles verarbeiten können. Und auch die Äpfel, die wir alles runtergehen, die wir verbrauchen. Und Äpfelschnitzli einmachen, Äpfelmus und Most. Die erste Mostrunde haben wir schon gemacht. Am 1. August.
Was macht ihr eigentlich anders als, sagen wir mal, die traditionellen Freizeitgärtner, die so ein Bettchen anlegen und dann nachher irgendwie Bohnen aufziehen entlang vom Bettchen. Was machen die eigentlich an?
Also das, was mich als meisten beeindruckt, ist, dass wir eben nicht umstechen, sondern dass wir auf einer Wiesenfläche Substrat legen, wo wir nachher Setzlinge drin pflanzen, und die kommen so ein bisschen nach dem Prinzip eigentlich vom geringsten Widerstand. Und dass das funktioniert, finde ich schon sehr faszinierend, ja.
Was ist das Substrat, das ihr drauf tun? Aus was besteht das?
Ja, das ist mal einfach Kompostherd. Und nachher kommen Haufen Blätter, die wir im Herbst selber zusammenrechnen drauf. Und am Schluss noch so Schnitzel, dass das Ganze nicht einfach davon luftet und sich so ein bisschen abgrenzt von der Umgebung.
Und das Laub, das wir im Herbst sammeln von unserer ganzen Allee, da, Das ist natürlich, das ist dann so halb verrottet. Und da packt man so also rechte Schichten drauf. Auf so eine, aber zum Beispiel auf eine Runde, die runden Pizza, sagen wir Pizza. Und dann haben wir auch noch ein bisschen längere Streifen, die wir bebauen. Aber das imponiert mir, dass, wie dick die Schicht ist. Und da gibt es nicht dauernd ein bisschen zu essen für die Pflanzen. Darum gedeiht, darum wuchert das da so.
Wenn ich es hier ankomme, dann denke ich zuerst, das sieht aber jetzt gerade ein bisschen wild aus. Haben denn die ein Konzept?
Nein, wir haben kein Pflanzkonzept als solches. Also wir haben nicht zum Voraus festgelegt, da kommt das und dort kommt dieses und dort kommt das. Oder? Vielleicht das Grundkonzept ist tatsächlich, dass man einfach nicht umsticht oder nicht fliegt. Und auch nicht jätet, abgesehen davon. Wir müssen auch gar nicht jätten, weil das Substrat, das wir drauf tun, das unterdrückt so die Jette. Es geht eher darum, dass man eben den bestehenden Bodenaufbau einfach so lassen, wie er ist. Und dann nachher punktuell einfach organisches Material dazu tut, einen Haufen macht, damit er das vermodern kann. Und dort in das Zeug hinein kommen dann die Setzlinge. Eben Kürbisse, was haben wir? Kürbis, Gurken, Zucchetti,
Tomaten.
Rutschstille, Bohnen.
Mais
ist auch noch, ja. Also Sachen, die man mit Setzlingen setzen kann, die dann relativ schnell wachsen. Also nicht Rüebli oder Peterli oder so Geschichten, die hätten keine Chance. Vor allem auch, wenn wir so viele Schnecken haben. Und die Idee ist auch, dass wir einfach spontan arbeiten. Wir haben nicht einen klaren Pflanzplan, sondern ja, man schaut das um und verlässt sich auf die Intuition, was wollen wir jetzt hier setzen. Und wir machen nicht eine so runde Pizza, wo nur Tomaten kommen oder nur Gurken, sondern von jedem maximal nur zwei in eine Pizza. Also hat man da in dieser Pizza, was weiss ich, eben Tomaten, Gurken, Kürbis,
Fenkel,
Aubergine, alles durcheinander. Oder? Und darum auch das ein bisschen versteckte. Das heisst, man muss tatsächlich, wenn man jetzt Fenkel will oder Zucchetti will, dann muss man durch den Urwald das ein bisschen suchen.
Ich habe euch vorher ein bisschen beobachtet und fotografiert, wo ihr das so vorher gemacht habt, eure Kurzernte. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, ihr entdeckt gerade immer selber noch Neues. Ah, schaut, da hat es jetzt so einen. Also ist irgendwie von dem her, hat es etwas fast schon verspielt. Schaut, jetzt da so einen.
Das ist ja lustig, weil man auch nicht genau... Jeder tut, hat eine Idee. Und du hast eigentlich immer gesagt, ausprobieren. Dann hat jeder irgendeine Idee, tut daheim etwas anziehen und geht es pflanzen. Und dann wissen wir gar nicht, was alles da in dieser Hostet ist. Und dann ist eben so, du hast das vorhin, glaube ich, gesagt, wie Ostereier suchen, Osternest suchen. Es ist immer eine Überraschung.
Aber wir wissen auch immer noch nicht, von wem die runden Gurken sind, wer die
gesetzt. Wir haben also ein ganz geheimnisvolles Gemüse hier im Garten.
Vielleicht auch eine lustige Form von Zusammenarbeit, dass wir einfach jeder tut ein bisschen. Wir wissen auch nicht, wie viel wir wirklich sind in dieser Gruppe. Ich habe keinen Überblick. Und ja, wir müssen uns so verabreden. Vor allem über einen Chat und eine kleine Struktur. Aber es ist lustig.
Ja, jeder kann und keiner muss. Es ist eigentlich recht so lustbetont.
Und wie sind wir überhaupt zusammengekommen? Es hat mal so ein bisschen Initialfunken gegeben, wie du jetzt vorher gesagt hast. Aber dann hast du irgendwie mal müssen auch noch Leute finden, die mitmachen.
Ja, wir haben nicht Leute gefunden. Die Leute haben den Garten gefunden.
Die hatten da vorne ein Plakat gehabt, zum Beispiel. Und dann, wenn man vor Aare ist aufgekommen, auf dem Heimweg, hat man das gesehen. Und dann noch eine Mailadresse oder eine Telefonnummer. Das hat dann Wunder genommen, was machen die da? Und es war einladend.
Ja, das ist noch heute so. Also, wir gehen nicht proaktiv Leute suchen, hey, wer will alles mitmachen, sondern es ist eher Leute, die plötzlich einfach zukommen. Hey, was macht ihr da? Können wir auch? Dann sagen wir ja selbst. Da. Wo schon gerade eine Gurke, oder? Ja, kannst du sie gerade heine. Und so kommen dann die Leute rein. Also, es ist. Ja, es gibt natürlich auch unterschiedliches Engagement. Es gibt so wie immer in solchen Gruppierungen. Sei es jetzt eine 1000-köpfige Partei oder ein kleines Gruppchen wie mir. Hast immer so 5 bis 12 Leute, die so der harte Kern ist, oder? Die Sachen machen, zu funktionieren, die Sachen organisieren. Dann hast du immer noch so bis zu 20 Leute, die regelmässig kommen. Und nachher hast du noch so die weiteren Leute, die einfach jemanden auftauchen und wissen davon und das toll finden, aber wo man nicht unbedingt darauf zählen kann, dass die gegen wen kommen. Und das ist sehr informell. Also wir sind 3 Jahre lang sind wir eine völlig informelle Gruppierung gewesen. Wir konnten es machen, weil die IG Elfen auch für die Stadt gerade gestanden ist, für das, was wir machen. Die Stadt also gewusst, aha, mal, da hast du geschaut, wir wissen, wer das ist und so weiter. Aber wir selber eigentlich nie. Wir müssen irgendwie konstituieren. Erst kürzlich haben wir einen Verein gegründet, und zwar auch nur deswegen, weil plötzlich hat es Geld gegeben, das allen gehört hat. Und wenn man jetzt das einfach über ein einziges Privatkonto abwickelt, ist das nicht so angenehm. Und das andere war auch, für das man als das auch die Stadt Ansprechpartner hat, für wen sie eben mit uns verhandeln will, was da soll laufen auf der Osten.
Es ist ja lustig, was ihr jetzt gerade erzählt. Ich habe jetzt gerade morgen veröffentlichen Beitrag über die Bürgergemeinden, über die Bürgergemeinde Bern am Rand auch, aber über die Bürgergemeinden. Und dort ist das kollektive Gut, das ist hochgradig geregelt gewesen. Oder? Es war ganz klar gewesen, wer darf was nicht, wer darf mehr, wer darf weniger, wer darf wo. Und das ist extrem genau geregelt gewesen. Die Reglemente sind auch immer wieder geändert worden. Und natürlich haben die auch in Anführungszeichen ja, die gesellschaftliche Ordnung wieder gespiegelt. Und wenn ich euch jetzt so zulasse, dann tönt das, als wenn ihr entweder gar keine oder einfach sehr wenig Regeln hättet.
Ja, wir haben schon Regeln. Sie haben einfach alle auf einem A4-Platz.
Ja, wir haben Regeln, dass man hier nicht Party machen darf, dass man alles wieder wegräumen muss. Was haben wir noch? Wir haben nicht viele Regeln.
Die Regel ist schon, wenn wir etwas ernten, dann gehen wir das Heim wägen und nachher schicken wir ein SMS, wie viel Gramm Gurken, wie viel Gramm Kürbis und so. Und nachher wird das abgerechnet. Und abgerechnet wird es so, dass in diesen symbolischen Päckhaus, die überkommen wir mit unseren Arbeitseinsätzen, also pro Stunde, ich weiss es gar nicht mehr, gibt es so viele Päckhaus, die wir hier arbeiten. Und dann wird das Gemüse von diesen Päckhaus einfach abgezählt. Entsprechendem Gewicht.
Das ist ja ein bisschen ein System, für das, dass es eine Art einen Ausgleich gibt. Die viel arbeiten, können wir eben, haben dann mehr Gutscheine und können mehr mit diesen Gutscheinen die Ernte zahlen. Und die, aber man kann auch ernten, ohne dass man arbeitet. Und dann muss man halt ein bisschen verzahlen für das Gemüse, das man geht holen.
Und was heisst PQ?
Permakultur.
Aha.
Gutschein.
Jetzt sind wir bei dem Stichwort der Permakultur. Das gibt es also doch im Hintergrund als Idee. Gell? Es gibt eine Art Grundsatz, den ihr umsetzt in eurem Gartenleben.
Ja, wir probieren nach Permakulturprinzipien zu arbeiten. Da. Und, aber wir nehmen die Prinzipien nicht wahnsinnig ernst im wörtlichen Sinn, sondern eher im, sage ich fast, im Geist von der Permakultur. Also, dass man möglichst mit dem, was vor Ort vorhanden ist, arbeitet. Und nicht noch von aussen weiss der Gucker, was alles zu suchen zieht. Und da sind wir sehr konsequent hier. Also das Einzige, was von aussen reinkommt, ist vielleicht Werkzeug und Samen. Alles andere ist wirklich lokal vorhanden, also innerhalb von 50, 100 Metern.
Kein künstlicher Dünger, keine Insektizide und Fungizide und was man alles da könnte einsetzen, das ist alles verboten. Also das ist eine von den
Schneckengift. Regeln.
Ja. Schneckengift gibt es ja nicht. Man tut Schnecken erziehen.
Erziehen?
Ja, wir haben ein Schneckenproblem. Zum Teil liegt das auch daran, dass man da noch nicht so ein Gleichgewicht hat zwischen Vegetation und dem, was vergammelt. Oder? Aber die Schnecken sind ja eigentlich Gesundheitspolizei im Pflanzenreich. Die fressen einfach alle Pflanzen, die irgendwie ein bisschen am Mudern sind.
Und dann wären die Igel schon fast einen Rang höher.
Ja, das gehört dann auch dazu. Oder? Und die Mäuse haben wir auch. Jetzt, heute hat es weniger, aber ferner haben wir richtig viele Mäuse gehabt. Das gibt dann auch, dass man in der Permakultur eben auch die Wildnis probiert herzubringen. Also, da unten haben wir grosse Asthäufen, da von den Baumschnitten. Und die haben wir speziell so konstruiert, dass es wirklich auch Hohlräume gibt unten innen. Und prompt haben wir Wieseli gesehen, umspringen. Ja, den Frühling haben wir es wieder gesehen. Also, das sind natürlich die, die dann gerade die Mäuse fressen, nicht? Und. Das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt eben die runden Sachen haben, mit all dem Gjet und Gras dazwischen und zwischen wieder eben einen Gurken oder einen Kürbis und so. Das darf alles durcheinander wild kommen, für dass man wirklich die Vielfalt herbringt, oder? Dass man nicht einfach wirklich auch kleinräumig keine Monokulturen herbringt, sondern wirklich alles sehr gemischt ist. Das hilft natürlich, die ganze Biodiversität im gesamten Areal so weit zu steigern, dass sich die Sachen von Anfang ausgleichen. Aber eben mit den Schnecken haben wir ein Problem gehabt, die letzten paar Jahre. Vor allem letztes Jahr, als es so geschifft hat. Heuer haben wir mehr Glück. Abgesehen davon, dass es sehr trocken ist. Und da gehen wir davon aus, dass man die Schnecken trainieren kann, immer an den gleichen Ort herzugehen. Indem man sie eben ablässt und dort herbringt und dann dort eigentlich das Futter herentut. Und das Futter, das ist immer welkes Zeug, also Pflanzen, die am Verwelken sind.
Dann sagen wir Buffet für die Schnecken.
Das ist die Schneckenbuffet, richtig.
Ja, also wir tun eigentlich die Schnecken verführen. Die sind Schneckenflüsterer.
Wir sind Schneckenflüsterer, ja. Und wenn eine Schnecke einmal halt wieder eine Zucchetti verwutscht hat, haben wir auch so den, oder? Wir haben ja noch genug andere Zucchetti-Besetzungen. Also es ist nicht so, dass wir konsequent alles müssen fortan.
Und wir haben die Schneckenkräge, die Plastikkräge, haben wir einfach eingesetzt. Nach dem letzten Jahr ist einfach wir ein Requiem singen für alle Besetzungen, die gefressen wurden. Und dann haben wir das Jahr schlauer gemacht. Und es ist nicht so schön. Aber das ist halt Plastik und es nützt.
Mhm. Ich dachte, ich wollte dich mal noch fragen, ist das für dich wichtig, dass du nach einem bestimmten Konzept, dass man mit einer bestimmten Haltung gärtnern? Oder ist es für dich wichtiger, zum Beispiel einfach mit anderen Leuten zusammen etwas zu machen und etwas einfach so spontan auch können zu lernen?
Ja, den Austausch finde ich sehr wichtig. Also gerade eben, wenn wir auch so gemeinsame Aktionen machen und auch eben dann so, finde ich, gibt es schon manchmal so Diskussionen, eben, dass man auch achtsam pflückt, sagt das jetzt Brennnesseln im Frühling, wenn man so eine Suppe zusammen kocht. Also, dass man wirklich ein bisschen respektvoll und achtsam mit der Natur umgeht. Oder im Chat ist letztens auch, hat man dann gesagt, man soll doch den Fenchel stehen lassen, damit Schmetterlingsraupen können fressen können. Ja, das finde ich sehr spannend, weil es gibt ja x so Gruppen auf den sozialen Medien, aber das ist dann so anonym und ich finde das viel schöner, so gerade real zusammen zu erleben. So.
Aber das gibt bei euch nicht so etwas wie ideologische Fronten oder so. Das darf man gar nicht und das darf man, das muss man unbedingt. Also wir sind viel zu pragmatisch für das.
bis jetzt nicht aufgetaucht. Dann beim Fenkel-Raubalarm habe ich gedacht, oh, jetzt bin ich in einer fundamentalistischen Gruppe. Ich habe ja, genau, den Fenkel geerntet und dann hat jemand geschrieben, oh, eben, Raupen hat kein Häuschen mehr, wo sie leben kann. Und dann habe ich gedacht, oi, was für eine Gruppe bin ich. Aber das löst sich immer alles wieder auf.
Ist das ein gesundes Zeichen, wenn es ein bisschen Reibung gibt?
Ja, ich glaube, es ist schon gut, dass man darf, seine Bedenken jetzt vielleicht von dieser Raupe Beschützerin darf äußern. Das kann ihm ja auch sagen, ah ja, kann sein, ich achte darauf.
Also mindestens so wichtig wie das Garten selber. Oder mindestens so interessant wie das Garten selber, finde ich, ist die soziale Entwicklung, die soziale Komponente in dem Garten hier. Also was mich selber völlig überrascht, ist, wie gut dass es funktioniert, ob schon wir ganz bewusst sehr, sehr informell unterwegs sind. Also wir haben wirklich minimalste Regeln, also eine wichtige Regel, die wir noch nicht erwähnt haben, ist, was du setzt, gehört nicht dir. Mhm. Also du kannst nicht etwas beanspruchen, nur weil du das gesetzt hast. Sondern was man setzt, das setzt man und es kann ernten, wer will. Und es darf arbeiten, wer will. Und über das Beckel haben wir Gott sei Dank einen Mechanismus entwickelt, wo es überhaupt keine Rolle mehr spielt, ob jetzt jemand viel mitmacht oder wenig mitmacht oder viel erntet oder wenig erntet. Bis jetzt hat sich das prima ausgeglichen. Und was mich halt schon erstaunt, ist, dass wir eben sehr viel Freiräume haben, der Wege. Mhm. Also wenn jetzt jemand kommt mit, ja, er würde das lieber so machen, ja, dann mach's. Es hat ja genug Platz. Ja, darum hat es eigentlich bis jetzt noch nie irgendwie ein ideologisches Knusch gegeben. Also ich denke, es wurde dann höchstens relevant, wenn jetzt jemand hier mit der Spritze da irgendwie irgendwelche Viecher zu Tod spritzen. Wenn das passieren würde, dann hätten wir auch eine Lampe. Aber das ist a priori so vorgesehen, dass das nicht so möglich sein soll. Und darum kein Problem.
Wir sind im vierten Jahr auf dieser Matte. Wir sagen immer Wiese, ich sage Matte. Aber und es ist total erstaunlich, wie sich dieser Teil schon hat verändert hat im Vergleich zu dort, wo die Topspäume drinnen stehen. Das denke ich mir, wenn man da kommt im Frühling, ist es jedes Jahr jetzt anders geworden. Mhm. Das finde ich irrsinnig. Das ist also, die Biodiversität nimmt wirklich zu.
Also von der Permakultur her würde man schon sagen, das stimmt, man will möglichst wenig eingreifen und möglichst viel beobachten. Und dort, wo man eingreift oder etwas unternimmt, dann wirklich sehr strategisch etwas machen. Darum hat es jetzt da ein riesen Brennnessel genuscht, gerade hinter uns. Oder? À la Bonheur, was soll denn sonst dort wachsen? Wir haben ja nicht im Sinn, dort noch etwas zu setzen, weil es kaschiert noch gerade so schön, unsere Kisten da hinten, also sollen doch die Brennnesseln sein, das ist doch prima. Also wir haben, ich sage gerne, sie sind ein fauler Siech, oder? Und das ist ganz bewusst. Also möglichst wenig arbeiten, möglichst viel beobachten und ganz gezielt eingreifen, in Anführungszeichen. Und das stimmt, wir sind nicht darauf angewiesen. Wir müssen nicht unsere Krankenkassen können zahlen mit dem, was wir da verkaufen können. Aber ich hätte dann schon irgendeinmal den Anspruch, dass das selbsttragend sein kann. inklusive Leute, die dann eventuell, wenn es dann viel grösser wurde, die dann fast hauptamtlich da würden, zum Rechten schauen. Oder? Also ähnlich wie solidarische Landwirtschaft oder so. Also diesen Anspruch hätte ich schon. Ich bin aber überzeugt, dass gerade weil man so viel laufen lässt und nur ganz strategisch eingreift und weil man so die Biodiversität hat, ist der Aufwand an Finanzen und an Zeit für einen Gleichertrag wesentlich kleiner als in der klassischen Schrebergartenkultur. Und darum denke ich, ist es durchaus denkbar, dass das irgendeinmal kann kostendeckend laufen.
Ja, also die Werthaltiger in der klassischen Schrebergartenkultur, die sind wirklich zum Teil wirklich anders gewesen. Also ich, jetzt zum Beispiel eine Hypothese, oder? Wenn ihr jetzt Leute mit einem Migrationshintergrund hättet, oder, wo vielleicht tatsächlich noch irgendetwas für sich herausholen wollen, sind ihr nicht gesellschaftlich eine relativ homogene Gruppe?
Vom Alter sicher nicht. Sind wir wirklich von ganz jung bis alt. Nachher Sprache haben wir mehrere Sprachen. Nachher
die Berufe sind sehr verschieden.
Ja, die Berufe sind verschieden.
Obwohl ich habe das Gefühl, es hat schon viele Akademikerinnen und Akademiker. Mhm. Mich denke, es ist schon so ein bisschen homogen.
Es ist sicher. Also im Murifeld hat man eine andere gesellschaftliche Zusammensetzung. Oder? Auch Leute, die finanziell wahrscheinlich wirklich am letzten Drücker laufen, viel krank sind oder Drogenzeugs hatten oder so. Und solche Leute haben wir ja nicht dabei bis jetzt. Das stimmt schon. So randständige Leute haben wir eigentlich wenig. Auch Leute mit einem ausgeprägten Migrationshintergrund haben wir, glaube ich, auch nicht immer. Leute, die nicht regelmässig mitmachen. Und Permakultur in dieser Vielfalt, wie man so denkt, oder, die ist nicht geeignet für Leute, die jetzt unbedingt jetzt sofort möglichst müssen viel produzieren, für dann können, etwas zu verkaufen und so weiter. Das funktioniert so nicht. Und wenn das jemand aus Selbstversorgungsgründen unbedingt so muss machen, innerhalb von 2-3 Jahren, dann wäre der Garten ungeeignet. Im Moment könnte ich mir vorstellen, dass wir so an die Grenzen herkommen, wo jemand, ja, wo sagt, er habe Zeit und er wirklich zur Sache schauen, dass er möglicherweise würde merken, oh verrückt, es braucht ja weniger Arbeit für den gleich mehr Kürbis. Und dann dort plötzlich eine völlig andere Rechnung fährt auf das Spielen. Aber so weit sind wir noch nicht.
Bei den Äpfeln, da Fallobst, haben wir immer viel. Wo man jetzt da, dort ist zum Beispiel ein Verteiler, geht jetzt zu einer Ukrainerin, die für ihre Kinder, die sie da hat, Äpfelmus macht. Und die braucht das. Also die braucht jetzt das. Das ist halt via gegangen. Also. Das kann man wieder bringen. Also, wenn man das so Wege weiss.
Für mich klingt es ein bisschen so, wir wollen es im Moment eigentlich wie wieder so nicht nur Experimentierräume würde brauchen, sondern auch gedankliche Räume würde brauchen, die Sachen einmal anders zu machen und auch anders dahinter zu gehen als es bis jetzt. Oder? Und das Wertvolle ist vielleicht eben auch, dass man das sich selber zugesteht, dass man jetzt experimentiert und schaut, was passiert, wenn man es wirklich einfach ziehen lässt. Also, was man bis jetzt immer gedacht hat, müsste man machen. Oder? Und so ein Paradigmenwechsel in den Köpfen ist vielleicht eines der wichtigsten Resultate. Also neben der Freude, dass es dort wieder ein Kürbis am Reifen ist und so weiter. Also das ist eine Mischung zwischen Experimentieren und Freude hat darüber, dass etwas entsteht, ohne dass man würgen und zwängeln muss. Oder?
Vielleicht noch etwas zu unserer Apfelernte. Dass die Obstbäume, die gehören zum Bauer, der ist der Pächter. Und wir dürfen aber das nutzen. Und im zweiten Jahr haben wir 1000 Liter Most gehabt. Das ist dann, kann man auch ins Quartierläden bringen und kann man auch ein bisschen verbreiten, kann man noch andere Leute erreichen. Das ist auch eine Möglichkeit, dass wir es noch teilen können.
Einen wichtigen Aspekt finde ich auch Identifikation. Also so ein Garten, so eine gemeinsame Sache, das schafft Identität. Oder man weiss, aha, die Elfen auch mal, dort passiert etwas, dort machen wir mit und so. Gerade Permakultur kann, wenn sie nicht exklusiv sein, sondern eben inklusiv, so wie wir sind, oder? Wir sind sehr, sehr inklusiv. Also wir sind nicht ein exklusiver Haufen, nur wir dürfen und ja nicht und so, sondern komm, wer will, hast du eine Idee, mach's. Und dann schauen wir weiter. Und wenn es irgendjemand nicht passen will, dann reden wir wieder zusammen. Was ist das Problem? Also das sehr Inklusive, das führt auch dazu, dass irgendwie mehr Leute einen gemeinsamen Bezugspunkt haben. Und gerade hier in Elfenau, die Elfenau als Gesamtareal ist ein sehr starker Bezugspunkt für das ganze Quartier und auch eigentlich identitätsstiftend, sogar für die ganze Stadt. Und dass man sich da auch engagieren kann und etwas konkret machen und nicht nur mit dem Hund kann durchspazieren und muss aufpassen und so, das führt schon noch zu einem anderen Verhältnis. Zum Ort, aber auch zu den anderen Leuten im Quartier. Ich meine, euch habe ich alle zusammen mal die Regula kennt, bevor ich, aber das ist auch nur, weil sie gerade neben uns wohnt, oder? Aber euch zwei habe ich auch nicht kennt, bevor ich anfange gärtnern, oder? Das, so lernt man nachher noch die Leute kennen. Und jetzt mit dem Elfenau-Brot gibt es jetzt auch einen weiteren Aspekt, den wir angereisert haben, wo wir mit dem Bauer geredet haben, ob er uns Weizen machen würde. Er hat gesagt, ja, warum? Dann haben wir gesagt, ja, wir wollen mit der Quartierbäckerei reden, ob sie dann den Weizen zu Elfenau-Brot würde verbachen. Und die sagt, ja, aber sicher schon. Und jetzt sind wir genau dort, wo wir jetzt haben können zuschauen, wie das Elfenau-Brot wächst und nachher in der Quartierbäckerei geht das Elfenau-Brot kaufen.
Sind es aber Impulse, die in alle Richtungen
genau,
fliegen?
Aber einerseits sind das Impulse, die in alle Richtungen fliegen und auch die Zusammenschlüsse eigentlich können stehen, aber gleichzeitig entstehen auch wahnsinnig viele Freiräume damit. Ich meine, es war so einfach, einzufädeln und in Gang zu bringen.
Es ist ja interessant, irgendwie das Bedürfnis, so Bezugspunkte wieder zu schaffen. Oder irgendwie, habe ich kürzlich gedacht, so eine Tomate aus der Migros, das ist einfach ein Fabrikat. Oder auf dem Merit ist es schon wieder etwas anderes. Und hier ist das irgendwie eine Persönlichkeit, die man pflücken kann. Mit der Geschichte, einen Bezug dazu.
Noch ein Zacken authentischer.
Ja, es ist so wie eine Gegenbewegung zu dieser Globalisierung und Anonymisierung und Vereinzelung, die man zum Teil halt erlebt.
Das tut mir sehr schönes Bild, dass der Kürbis dort hinten oder die Gurke, dass das eine Persönlichkeit ist. Ein tolles Bild.
Was auch noch schön ist in einem Gemeinschaftsgarten, man kann in die Ferien gehen und die anderen schauen. Ich habe jene Freundinnen, so ein bisschen, die jetzt im Pensionisten sind, die haben Garten und die immer ein bisschen stöhnen, weil die Schwämme, jetzt Klarapfelschwämme und das. Und der Garten tut sie fast bedrängen. Und ich kann so locker sein und sagen, ja, irgendwie gibt es schon jemanden, der dann schaut. Das ist einfach wunderbar.
Das war bei mir auch ein Grund zum Einsteigen, weil ich gemerkt habe, es sind nicht so strenge Strukturen, die ich dann so muss. Ich kann einfach, wenn ich Zeit habe, und manchmal gibt es auch Zeiten, wo ich wirklich nicht da hinkommen kann. Und es ist nicht ein Stress, weil es läuft einfach weiter.
Ich mache jetzt einen Abschlussrund. Jetzt geht es hier durch, oder? Wenn du so an die Zukunft denkst, von dem Projekt, was würdest du dir wünschen oder was glaubst du, wo geht das an?
Das Ziel wäre, dass viel mehr Leute miterleben können, woher sie sich ernähren und wie sie sich ernähren und man das vielleicht eben auch auf eine Art und Weise machen kann, wo man der Natur, der Biodiversität nicht allzu viel Schaden zufügt. Also Mir kommt das manchmal, was wir hier fast machen, vor, wie Entwicklungshilfe in einer entwickelten Welt. Vielleicht entstehen Sachen, die man eigentlich wüsste und kann, aber vergessen und verlernt hat, weil man einen so einen komischen Weg ist gefahren in der landwirtschaftlichen letzten Zeit. Ja, in den letzten x Jahrzehnten.
Dankeschön vielmals.
Also ich denke nicht zu weit voraus, sondern ich denke so, nächstes Jahr. Ich weiß schon, was ich werde ausprobieren. Also ich habe irgendwie so einen nahen Horizont. Und ich hoffe, dass wir in der Gruppe so gut fahren, wie es bis jetzt gelaufen ist. Dass noch ein bisschen mehr dazukommen. Das mag es noch verleiden. Und ich hoffe, dass wir uns nicht plötzlich überlasten mit, dass man zu viel machen muss oder helfen. Das wäre so auf der negativen Seite. Und dass es einfach wächst und wächst und wächst.
Merci vielmals. Michelle. Ja, ich freue mich einfach weiterhin da, mich zu betätigen, mitzumachen und auszutauschen. Ich würde mich auch freuen, wenn es eben weiterhin so viel Ernte gibt. Ich esse die Tomaten sehr gern. Von da.
Eigentlich etwas ganz Normales, oder?
Ja.
Es soll so weitergehen wie bis jetzt.
Für mich ist das Ganze ein Experiment. Und zwar ein Experiment, für herauszufinden, wie das unser Ernährungssystem wirklich nachhaltiger und anders könnte konstruiert werden. Weil so, wie wir im Moment aufgestellt sind, kann es nicht weitergehen. Ich sage das als ETH-Agronom, der die Landwirtschaftsszene kennt. So, wie wir jetzt im Moment aufgestellt sind, geht es keine 50 Jahre mehr weiter. Da muss etwas ändern. So, das Experimentieren hier führt mich so zur Idee, es gibt wahrscheinlich so etwas wie eine Agro-Landwirtschaft. Also nicht eine Landwirtschaft, wie man sie kennt, wie sie fest geregelt ist in unseren Gesetzgebungen und so weiter, sondern eine ganz andere Nahrungsmittelproduktion, die viel näher bei den Leuten funktioniert und wo die Leute auch viel mehr involviert sind.
Du hast Aglo gesagt.
Ja, Aglo-Landwirtschaft gesagt. Mhm. Also Landwirtschaft in der Agglomeration. Mhm. Weil im Moment wird ja das strikt getrennt. Oder? Entweder ist man Agglomeration oder man landwirtschaftliches Nutzland. Und die Grenze zwischen diesen zwei ist länger und viel tiefer als der rösti Graben in der Schweiz. Und dieser Graben, der hat da soziale und politische Auswirkungen, die nicht gut sind und die man müsste überbrücken. Und darum, als Agronom, bin ich jetzt sehr gespannt, was jetzt da daraus entstehen kann. Wir sind wahnsinnig viel am Lehren. Ich bin positiv überrascht, wie gut dass es möglich geworden ist, Leute zu engagieren und zu schauen, dass etwas läuft. Das sind ganz kleine Ansätze, wo man aber daraus eine andere Art von Nahrungssicherheit für eine Stadt wie Bern herstellen kann. Zumindest teilweise. Das heisst natürlich nicht, dass wir nicht alle werden, wir müssen Landwirtschaft haben. Wir haben ja schliesslich auch ein Elfenau-Brot, oder? Aber das ist wirklich gerade vor dem Quartier. Aber wir werden sicher auch eine Landwirtschaft brauchen. Aber wir haben schlicht einfach vergessen, wie dass man Nahrungsmittelproduktion so macht, dass sie nicht über x Kilometer und Verpackungen und Handelsketten und Detailhandel und weiss der Wacker was alles müssen laufen, die sehr, sehr ressourcenverschleissend sind. Und darum sage ich, das kann auf die Dauer nicht funktionieren. Wir brauchen Alternativen. Und ich finde es spannend, jetzt einfach zuzuschauen und mitzumachen, solche Alternativen im Experiment zu entwickeln. Und das Faszinierende ist nicht nur die ganze Pflanzengeschichte, sondern eben auch die soziale Organisation, die informelle Art, wie man das herbringt, ohne ein grosses Primborium zu machen. Oder? Das finde ich ist sehr bemerkenswert.
Das war wieder ein Erfolg von der Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke dem Uli, in der Regula, der Michelle und der Christina recht herzlich für ihre Zeit. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, dass man mir auf Twitter, Instagram, Facebook oder LinkedIn folgen kann. Seit neuestem haben wir auch einen YouTube-Kanal, wo wir Stück für Stück alle Folgen aufladen. Und sonst noch einen kleinen Werbespot für meine Newsletter, wo man auf meiner Webseite natureandthecity.ch abonnieren kann. Oder für meine Blogbeiträge, die ich alle 3 Wochen schreibe. Auch die sind auf meiner Webseite. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.